Auf den ersten Blick sieht eine Avocado ja eigentlich ganz harmlos aus.
Aber habt ihr schon mal eine aufgeschnitten und bearbeitet?
Viele nicken bestimmt jetzt und wissen dann auch, warum Avocados gefährlicher sind, als sie aussehen. Und darum geht's jetzt hier auch bei Deutschlandfunk Nova in unserem Wissenspodcast.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Wir sind Anne Tepper
und Britta Wagner
und haben 4 Wissensthemen dabei.
Notaufnahmen haben mittlerweile einen Fachbegriff für Verletzungen mit dieser gefährlichen Avocado, die Avocado-Hand. Das sind tiefe Schnitte in Hände und Finger, einfach weil das Messer ausgerutscht ist.
Und genau darauf macht jetzt auch nochmal die Uniklinik Schleswig-Holstein in Kiel aufmerksam. Die haben diese typischen Verletzungen in den letzten Jahren immer häufiger auf dem Tisch gehabt. 2020 waren es dort 8, 5 Jahre später schon mehr als 20 Fälle.
Die Verletzungen entstehen, weil Avocado und menschliche Hand einfach nicht gut zusammenpassen, anatomisch nicht und auch mit einem Messer dazu nicht. Gerade beim Kern rutscht man oft mit dem Messer ab oder man unterschätzt, wie weich der Rest von der Avocado ist und haut dann mit zu viel Kraft ins Fruchtfleisch.
Und jagt sich dann das Messer in die Hand. Da werden dann oft Sehnen, Nerven und Arterien verletzt. Es muss operiert werden, die Hand stillgelegt, Physio braucht man und so weiter.
Avocado-Hände sollte man also möglichst vermeiden und das geht so. Am besten die Avocado nicht in die Hand nehmen, sondern auf eine feste Unterlage zum Schneiden. Und man sollte den Kern dann auch nicht mit dem Messer rausmachen, sondern mit einem Löffel.
Britta, hast du schon mal ein Foto gesehen, wie ein Pottwal schläft?
Ja, das ist irgendwie schon ulkig. Also Pottwale sind die einzigen Wale, die tatsächlich quasi stehend im Wasser schlafen, also senkrecht und mit dem Kopf nach oben. Sieht für mich jetzt nicht so entspannt aus, aber der Pottwal muss es ja wissen.
Forschende fragen sich schon länger, wie Pottwale das physikalisch hinbekommen. Denn der Pottwalkopf ist riesig und mit wachsartigem Öl und Luft gefüllt. Und da würde man eigentlich erwarten, dass er die ganze Zeit nach oben treibt, so wie ein Korken im Wasser.
Doch Pottwale sind ja bekanntlich Tauchspezialisten. Die tauchen auch extrem tief, bis zu 2000 Meter. Da ist das bisschen Kopf auf stabiler Höhe im Wasser halten offenbar eine leichte Übung. Pottwale machen das, indem sie beim Schlafen regelmäßig ein bisschen Luft rausblubbern. Und zwar genau so viel, dass sie schön in der Wassertiefe bleiben, in der sie bleiben wollen.
Das schreibt das Team in einer Studie im Journal of Experimental Biology. Wenn die Pottwale nah unter der Wasseroberfläche schlummern, müssen sie häufiger Luftblasen rauslassen als in der Tiefe.
Vor allem häufiger, als wenn sie auf dem Rückweg von der Tiefsee nach oben Schlummerpause machen, während sie so langsam hochtreiben. Auch ganz praktisch, das ist so ein Nickerchen im Aufzug und da müssen sie dann weniger Luft rausblasen.
Die Wissenschaft ist sich ohnehin nicht sicher, wie tief die Pottwale bei ihren Nickerchen eigentlich schlafen. Die dauern immer so 10 bis 15 Minuten. Es könnte aber sein, dass immer nur eine Hirnhälfte schläft, wie bei Delfinen.
Könnte aber auch sein, dass Pottwale, wie wir Menschen, komplett schlafen. Und dann wäre es natürlich noch faszinierender, dass sie es mit dem Gehirn beim Schlafen hinbekommen, mit der richtigen Menge Luftbläschen die gewünschte Wassertiefe zu behalten.
Jetzt wird es diese Woche ja wieder heiß und ich freue mich da persönlich schon sehr über die Bäume bei mir in der Nachbarschaft.
Ich habe zum Glück auch welche bei den Nachbarn und zum Glück auch so alte Bäume, die so eine schön große Blätterkrone haben, die dann auch richtig Schatten spendet.
Denn Baum ist nicht gleich Baum, was den Hitzeschutz in der Stadt angeht. Das zeigt auch eine Studie im Fachjournal GeoHealth in den verschiedenen Stadtteilen von Chicago.
Die Forschenden, die haben Satellitenbilder analysiert, wie sich das Blätterdach von den Bäumen in Chicago über 11 Jahre verändert. Also nicht nur im Jahreszeitenwechsel, so Sommer bis Winter, sondern ob Bäume größer werden oder verschwinden. Und das haben die Forschenden dann in Zusammenhang gebracht mit Daten zu Todeszahlen in den Stadtteilen.
Ergebnis: Vor allem in den heißeren Stadtteilen von Chicago scheinen die Baumkronen eine wichtige Rolle zu spielen. Wenn das Blätterdach von Jahr zu Jahr kleiner wurde, dann gab es gleichzeitig einen Anstieg bei den Todeszahlen. Und dabei haben die Forschenden auch versucht, andere Einflussfaktoren der Gesundheit möglichst rauszurechnen, also zum Beispiel, ob der Stadtteil eher reich oder arm war.
Und die Forschenden schließen aus ihren Ergebnissen, für den guten Hitzeschutz in der Stadt reicht es nicht, ein paar neue kleine Bäume zu pflanzen, die ja erst noch eine schöne Blätterkrone bilden müssen, sondern man sollte vor allem die älteren Bäume erhalten, die das schon haben.
Und jetzt geht's auf eine Kaffeeplantage oder ehrlich gesagt gleich mehrere, und zwar in Costa Rica.
Da wurde eine neue Froschart entdeckt. Und falls ihr euch für den lateinischen Namen interessiert, könnt ihr ins Fachmagazin Bio One schauen. Da wird die Art jetzt wissenschaftlich beschrieben. Netterweise gibt's aber auch einen Spitznamen, und zwar ganz einfach Kaffeefrosch.
Der gehört zu den Baumfröschen, ist winzig klein, also nicht mal so groß wie ein durchschnittlicher Daumen, grün-braun gefleckt und nachtaktiv.
Bei der Umgebung und dem Namen ist das ja eigentlich auch kein Wunder, wäre ich auch bei so viel Kaffee.
Ja. Wobei er auf den Kaffeeplantagen nicht wirklich den Kaffee sucht, sondern die Insekten, die da leben. Und außerdem gibt es auch Feuchtigkeit und Schatten.
Der Kaffeefrosch wurde eigentlich schon in den 1960er Jahren entdeckt, aber lange hat man ihn für eine andere Art gehalten, sagen Fachleute.
Und wie das oft so ist bei neu entdeckten Arten, der neue Frosch könnte auch gefährdet sein. Er lebt nur in einem kleinen Gebiet und gerade auf Kaffeeplantagen ist er oft konfrontiert mit Pestiziden und Müll. Und darum entwickeln entwickeln Biologen und Naturschützende vor Ort jetzt Strategien, wie man den Kaffeefrosch schützen kann.
Also gibt's Hoffnung für den Kaffeefrosch und für euch gibt's morgen wieder 4 neue Wissensmeldungen.
Tschüss!
Deutschlandfunk Nova.